die Leute in meinem Alter, da sterben die Eltern. Und ich habe in den letzten Jahren so viele Gespräche gehabt darüber, gerade letzten Herbst das Gespräch mit einer Kollegin, wo die Mutter im Sterben gelegen ist und sie war da in dem Zimmer gewesen, im Spital und hat einfach nicht können, nicht wollen sterben. Und dann haben sie das der Krankenschwester erzählt, die reingekommen ist, und dann hat die Krankenschwester gesagt, aha, ich muss das Fenster aufmachen, damit deine Mutter die Seele von deiner Mutter rauskommt. Und dann ist die Mutter kurz auf Abend gestorben und das hat meiner Kollegin so Eindruck gemacht, dass sie heute glaubt, dass die Seele vom Mensch wie begrenzt ist durch die physikalischen Rahmenbedingungen, durch Wände und Fenster und so. Und ich bin dort gestanden und habe gedacht, hä, stimmt das? Stimmt das nicht? Und kurz darauf hat jemand, den ich treffe, im Park, da wenn ich manchmal mit meinen Kindern am Spielen bin, hat mir erzählt, ich habe meinen Vater verloren vor einem Jahr. Und dann habe ich gefragt, wie geht es da mit dem? Und dann hat die Person gesagt, weißt du, ich habe das Gefühl, er ist immer noch da und ich rede mit ihm. Und das war etwas Positives für diese Frau. Aber ich habe dann gedacht, in Afrika, wo ich aufgewachsen bin, bei den Urvölkern, die glauben es auch, dass die Ahnen zurückbleiben, die Geister von den verstorbenen Ahnen und Verwandten. Und dort ist es etwas Negatives, weil dort musst du denen opfern, weil die plagen einen, wenn man sie nicht ehrt. Und es ist eigentlich eher ein Fluch, dass die da bleiben. Und ich habe einfach gedacht, ja, wie ist es denn? Und die Leute fragen mich am Schluss dann oft, du bist doch Pfarrer, was denkst du? Und weil ich so viele Gespräche habe, ich denke, es ist Zeit, dass wir mal so eine Gottesdienstreihe machen. Ja.
Okay, da gibt es die verschiedensten Meinungen, die offenbar so ein bisschen unterwegs sind. Und im 2014 ist am Zürcher Filmfestival ein Film gelaufen mit dem Titel «Zu Ende leben». Und im Rahmen von dem Film haben sie Interviews gemacht mit Schweizer Persönlichkeiten. Und wir haben einen Auszug da von diesen Interviews und haben herausgeschnitten, was sagen denn Schweizer Persönlichkeiten zum Thema «Wer kommt nach dem Tod?».
Da ich nicht an ein Jenseits glaube, muss ich nichts mitnehmen in das andere Dasein als Seele. Ja, wie trage ich jetzt da etwas in meinem Rucksack mit, wenn ich als Seele dem langweiligen Himmel umeinander schwebe und mich für die Ewigkeit nicht weiss, was ich soll anfangen mit Leuten zusammen bin, die mich nicht interessieren.
Ich glaube grundsätzlich, dass wir gefallene Engel sind, die da sind, zum uns bewähren und immer wieder kommen, bis wir wieder so gute Menschen sind, dass wir wieder in den Himmel dürfen.
Ich gebe zu, ich habe Angst und doch hilft mir das, der Gedanke daran, dass ich nachher weiter bestehe. Weil ich glaube an eine Reinkarnation. Also folglich weiss ich, dass ich eine Chance habe, wieder einmal auf die Welt zu kommen. Und dass ich sogar meine Nachmenschen wieder begegnen
kann. Oder vielleicht auch, kommst du erst auf die Welt und stirbst. Woher wissen wir jetzt, dass wir nicht tot sind? Hat doch niemand eine Ahnung. Vielleicht sind wir alle schon tot. Vielleicht, wenn wir sterben, finden wir, wow, hey nein, ich habe so lange gelebt, so scheiße gewesen.
Ich persönlich glaube nicht, dass etwas danach kommt. Ich beneide aber natürlich die Menschen, die zum Beispiel sehr religiös sind. Die haben natürlich den Vorteil, gerade wenn sie daran glauben, dass das Paradies oder was auch immer das denn heisst, das kommt erst, wenn das Leben hier beendet ist. Die haben natürlich gar keinen Grund, sich jetzt zu fürchten vor dem Sterben und vor dem Tod. Denn wieso? Es kommt ja nur noch besser, aber zu denen gehöre ich nicht.
Ja, aber sonst, was von der Natur kommt, ist alles besiegt. Das heisst, da ist man zuerst mal ein Stein und dann ist man vielleicht irgendwie ein Moos oder vor allem eine Flechte. Und dann geht man in die Pflanzenwelt rauf und dann wird man plötzlich mal als Mucke wieder geboren. Und dann geht es weiter rauf bis zum Elefant oder Delfin. Und dann kommt man mal als Mensch und dann kommt man vielleicht zuerst als schlechter Mensch. Je nachdem, das erklärt auch, warum es so furchtbar schlechte Menschen gibt, dass eine Massenmörder ist. Von mir aus gesehen, der ist das erste Mal da. Und ein ganz guter Mensch, Mutter Teresa oder so, ist das letzte Mal da.
Woher komme ich? Was bin ich? Und woher gehe ich? So die drei grundsätzlich philosophischen Fragen. Und eigentlich viel weniger als woher komme ich, beschäftigen die Menschen ganz offensichtlich die Frage, woher gehe ich?
Ja, also jetzt haben wir gerade noch ein paar Meinungen mehr. Was sind denn jetzt deine Gedanken zu dem und zu dem, was du erlebst in den Gesprächen?
Also ich finde, Eschbacher bringt es voll auf den Punkt. Letztlich interessiert uns vor allem die Frage, wo geht es her? Wir vertragen Unsicherheit in der Frage, wo kommen wir her? Aber die Frage ist wirklich, wo kommen wir her, wenn wir sterben? Das ist eine ganz wichtige Frage für die Menschen. Und was mir aufgefallen ist, ich habe ja viel mehr wie nur diese Ausschnitte geschaut. Und es ist mir aufgefallen, dass bei, und ich will jetzt auch niemandem Unrecht tun, aber bei denen, die ich gesehen habe, hat niemand von Gewissheit geredet. Von Gewissheit, ich weiß, wo ich herkomme. Es sind viele Hoffnungen, Vermutungen. Man denkt, oh, es wäre schön, wenn es so wäre.
Ich weiss, ich habe eine Chance, oder so.
Genau, also der Extremsportler, der nicht einmal, das ist schon fast die absolute Ungewissheit, die er zum Ausdruck gebracht hat. Ich weiss nicht einmal, ob ich jetzt, vielleicht bin ich jetzt tot und nachher noch kommt das Leben. Also viel ungewisser kannst du nicht werden. Oder die Präsidentin von der Sterbehilfeorganisation Exit, die religiöse Menschen beneidet und sagt, die haben es super, weil die haben Gewissheit, oder? Ich gehöre aber nicht zu denen, sagt sie. Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Und die haben das also nicht und das finde ich schade. Ja.
Also ist eigentlich, sie haben alle so einfach ein Weltbild, oder, für sich. Jetzt geht der mit seinem Stein und wie es weitergeht, das ist für ihn ja ein Weltbild, das in sich stimmig ist. Und gleich hat er keine Gewissheit darüber. Ist es denn letztlich der, wo?
Ja, genau. Ist es denn so?
Genau. Und jemand, den wir interviewt haben zu dem Thema, wo vielleicht einige aus unserer Reihe kennen, ist der Dai Schiess. Er ist schwer krank gewesen, oder ist schwer krank, hat eine Krebserkrankung gehabt. Und in seinem Interview klingt das ein bisschen anders mit dieser Gewissheit. Lassen wir doch einmal rein.
Guten Morgen, ich bin Sonne Fraufeld. Mein Name ist Dai Schiess. Und ich wohne zusammen mit einer Frau in Buchs im schönen Kanton Nidwalden. Und ich arbeite gerade im Dorf nebendran in Stanz und bin dort als Pastor in einer Freikirche angestellt. Vielleicht erkennt ihr an meinem Dialekt, dass ich aus dem Thurgau bin. Ich komme von Hörstetten ursprünglich. Und meine Eltern, der Werner, der Trigula Schiess, kennen ihr vielleicht. Sie gehen bei euch auch nicht schonen. Und mein kleiner Bruder, der Basi, sollte ja irgendwann mit auch in der Reihe hocken und mir gerade zuschauen. Mich hat der Paul angefragt, ob ich zum Gottesdienstthema etwas aus meinem Leben erzähle. Ich bin vor 3 Jahren krebskrank geworden. Und plötzlich mussten meine Frau und ich mich mit Leben und vor allem auch mit dem Sterben auseinandersetzen. Die Ärzte haben eine schwierige Krankheit diagnostiziert, die unheilbar ist, und sind gemeint, dass ich nur noch wenige Monate zu leben habe. Es ist eine schwierige Zeit auf mich und meine Frau zugekommen. Eine Zeit von Operationen, von Therapien, Komplikationen, Schmerzen. Und wir haben nicht gewusst, in welche Richtung dass sich die Krankheit entwickelt. Werde ich bald sterben oder werde ich das überleben? Gott sei Dank ist die Therapie sehr gut angekommen. Die Krebserkrankung ist langsam zurückgegangen. Und heute, nach 3 Jahren, sagen die Ärzte, es ist ein Wunder. Sie können nicht erklären, wieso ich noch lebe, wieso es mir so gut geht und ich ohne Medikamente und ohne regelmäßige Arztbesuche so viel Lebensqualität habe. Ich weiss, Gott hat eingegriffen, er hat ein Wunder getan. Und mir ist auch bewusst, dass sehr viele Leute von eurer Gemeinde, meine Familie und mich, unterstützt haben, für uns gebetet haben. Und da möchte ich herzlich danken sagen für euren Support. Die Diagnose hat meine Frau und mich voll im Leben getroffen. Wir haben erst kurz vorher geheiratet, haben viele Träume und Visionen gehabt und zumal haben wir uns mit Krankheit und mit dem Sterben auseinandersetzen. Ich habe nicht gewusst, überlebe ich das, und manchmal habe ich ehrlich gesagt eher den Eindruck gehabt, ich sterbe bald. Ich habe angefangen, Abschiedsbriefe an meine Frau zu schreiben und mir nochmal sagen, was sie mir bedeutet und wie gerne ich sie habe. Für mich ist aber der Tod und das, was nachher kommt, nicht etwas Beängstigendes oder etwas Schreckhaftes. Im Gegenteil, gerade in Zeiten von vielen Schmerzen und der Therapie habe ich mir manchmal gewünscht, dass ich sterben könnte und dass das Ganze ein Ende hat. Ich habe gewusst, wenn ich sterbe, dann komme ich zu Gott. Dann habe ich einen Platz in der Nähe von Gott. Krankheit, Leiden, all das Schwierige hat ein Ende und ich komme in ein Leben von Frieden, von Freude, von Versöhnung. Und ich habe mich nach dem gesehnt manchmal, und das war für mich eine grosse Hoffnung. Krankheit und so der Tod vor Augen hat aber eine gewisse Entlastung und Erleichterung gebracht. Und das in Bezug auf mein Arbeiten. Ich arbeite als Pastor und habe viel Verantwortung für Kinder und für Menschen. Und als ich so krank geworden bin, musste ich zumal realisieren, ich kann nicht mehr in all das investieren. Und ich habe gesehen, ich muss auch nicht mehr. Ich darf abgeben. Die Welt dreht weiter ohne mich. Reich Gottes kommt das Ziel ohne mich. Und die Gemeinde führt dann einen Gottesdienst, auch wenn ich nicht mehr bin. Und für mich war es eine Entlastung, das sozialisieren und zu merken, ich darf einfach abgeben, ich darf aber einfach sterben. Im Blick auf meine Frau hatte ich schon Ängste und Sorgen gehabt. Ich habe nicht gewusst, was macht das mit ihr, wenn ich zumal aus dem Leben rausgerissen wird. Kann sie das bestehen, die Prüfung, oder zerbricht sie daran? Und da habe ich viel für sie gebetet und viel für sie gebrüllt und Angst gehabt. Und Gott gesagt, hey Gott, du musst ihr wieder einen Mann schenken. Einen starken Mann in die Seite. Und es soll mindestens ein guter Kerl sein, wie ich bin. Heute, nach gut 3 Jahren, habe ich wirklich viel Lebensqualität und bin mega dankbar für das neu geschenkte Leben. Die Ärzte verstehen es nicht, aber sie sagen, es kann jederzeit wieder zurückkommen und es könnte eigentlich nach wie vor zu einem schnellen Ende kommen. Ich bin so im Spannungsfeld vom Leben und vielleicht doch wieder bald sterben. Das ist ungewiss. Und dennoch bin ich gelassen in dem Sinne. Ich vertraue auf Gott. Ich weiß, er hat es im Griff. Er ist der seit den 4 Abend ist und nicht ein Arzt oder Krankheit. Und so bin ich eigentlich voller Zuversicht, auch wenn es die Ärzte nicht immer sind. Danke, habe ich euch etwas weitergeben und wünsche euch noch einen schönen Gottesdienst und dann einen gesegneten Sonntag. Ciao zusammen.
Das ist ein ziemlich anderer Ton, der hier zum Ausdruck kommt. Paul, was ist für dich der grösste Unterschied vom Dai zu dem, was wir vorher gehört haben?
Eben das Thema Gewissheit. Ich glaube, beim Dai kommt eine Gelassenheit in angesichts des Todes für eine Gewissheit, die eine andere Qualität hat jetzt bei den anderen, die ich jetzt gehört habe von ihnen. Wieder, ich will niemandem Unrecht tun an diesem Punkt, aber mich dunkelt, da gibt es einen wichtigen Unterschied. Der ist, hat Gewissheit gehabt, was passiert mit ihm, wenn ich stirb.
Mhm. Und er hat ja auch so erzählt, dass es eine Rückwirkung hat auf sein jetziges Leben, oder? Es ist nicht nur das Führerschauen, wo ihn so ein bisschen entspannter gewirkt hat, sondern auch das jetzige.
Das ist spannend, je nachdem, wie wir denken, über das, was nach dem Tod kommt, leben wir auch. Also das Nachdenken über das, was kommt nach dem Tod, hat eine starke Rückwirkung auf das, wie wir heute leben. Das haben wir in allen Interviews gesehen. Das wäre jetzt wieder etwas Gemeinsames zwischen dem Dai und allen anderen. Und darum ist diese Serie auch so wichtig, weil je nachdem, was wir lernen über das, was kommt nach dem Sterben, werden wir in der Gegenwart auch anders leben.
Mhm. Genau. Also, du wirst in der Predigt darauf eingehen, dass man in der Bibel den Ort findet, wo wir Gewissheit überkommen können. Warum gerade in der Bibel und nicht in anderen Sachen?
Ja, ich denke einfach, weil die Bibel von Jesus Christus redet. Und ich würde jetzt, natürlich nehme ich die Bibel Gottes Wort und seine Offenbarung, aber mir geht es noch fast mehr um Jesus. Warum ist Jesus die verlässlichste Autorität bei Fragen, wie es nach dem Tod weitergeht? Weil er als Einziger aus dem Jenseits hierher gekommen ist. Und er ist nachher gestorben und ins Totenreich. Er ist die einzige Person, wo im Jenseits war und uns drum und darum weiss, wie es dort ist und uns verlässlich informieren kann. Heute tun die Leute sehr viel, also zum Beispiel einfach sich überlegen, wie könnte es sein, wie hätte ich es gern. Und viele tun sich im Moment auch inspirieren lassen in diesem Bereich über Nahtoderfahrungen. Es gibt sehr viele Berichte von Nahtoderfahrungen, da kommst du durch ein Tunnel und mich empfangen dort so Lichtgestalten. Es ist warm, es ist schön, es ist ein guter Ort und es werden sehr viele positive Berichte geschrieben. Und ich weiss von Leuten, die glauben unterdessen wegen diesen Berichten, dass alle Leute an einen guten Ort kommen, und zwar konsequent alle. Und für mich ist einfach dort die Frage, die Leute, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, ich will da nicht ihnen absprechen, was sie erlebt haben, subjektiv. Ich würde einfach hinterfragen, ist das eine verlässliche Informationsquelle? Weil die sind nicht jenseits von der Endgültigkeitslinie gewesen. Die haben alle noch zurück können. Ja. Wir wissen nicht wirklich, wo das gewesen sind. Ein einziger ist über der Endgültigkeitslinie gewesen, das ist Jesus Christus. Alle, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, müssen nochmal sterben. Jesus muss nicht nochmal sterben. Er war im Jenseits gewesen, er war im Totenreich gewesen und darum ist Jesus die absolute Autorität in diesen Fragen. Und ich glaube, auch wir Christen müssen aufpassen an diesem Punkt. Es hat so ein Buch, wo sehr viel gelesen worden ist, auch in unserem Kreis, von einem kleinen Bub, der gestorben ist und so im Himmel soll gewesen sein. Und vielleicht stimmt das auch. Es wird ja viel auch erzählt von Sachen, wo man sagen, jawohl, das stimmt mit der Bibel überein. Aber ich will es trotzdem spürlich hinterfragen. Gerade in einem ähnlichen Zeitraum wie das Buch, das erschienen ist, ist ein anderes Buch erschienen, wo auch sehr viel gelesen worden ist von einem Autor, als Bub da im Himmel soll gewesen sein. Und gerade im Januar ist ihm Idee an den Bericht gekommen, dass er das alles völlig erfunden hat und das zugibt. Und der Verlag hat das Buch zurückgezogen, weil es schlicht und einfach eine Lüge ist. Und da sind wir Christen manchmal in unserem Hunger nach sensationellen Geschichten einfach auch leichtgläubig. Und das finde ich nicht gut, oder? Also, und ich will jetzt wieder nicht einfach alles hinterfragen. Für mich ist das eine Schlüsselfrage. Einfach letztlich die, was ist ein verlässlicher Ort für Informationen über das, was kommt nach dem Tod? Mhm. Vielleicht passt das eine von den Nahtoderfahrungen, aber einiges eben vielleicht auch nicht.
Also müssen wir eigentlich zu dieser Quelle gehen, wo wir sagen, da können wir uns Vertrauen drauf setzen, oder?
Genau, das ist der wichtige Punkt.
Genau. Und Jesus hat ja bereits zu seinen Lebzeiten, wir haben gesagt, es hat Rückwirkung über das, was wir glauben, was nachher kommt. Er hat zu Lebzeiten schon gewusst, ich werde mal zu meinem Vater gehen. Und es gibt eine Szene in der Bibel, im Lukas 23, wo beschrieben wird, wie Jesus mit seinen wie Jesus gekreuzigt wird und wie er dann am Kreuz hängt und neben ihm zwei Verbrecher. Und ich möchte dir diese Stelle vorlesen, auch als Überleitung und Einleitung in die Predigt. Du wirst nachher dort anknüpfen. Einer der Verbrecher, die bei ihm gekreuzigt worden waren, lästerte: Bist du nun der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt kurz vor dem Tod? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagte er: Denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und ich bin gespannt, was Jesus sagt und was du uns wirst dazu erzählen. Merci.
Das ist eine spannende Szene. Stellt euch mal vor, die zwei Männer stehen kurz vor dem Tod und zwischen ihnen ist der Jesus, die absolute Autorität, zu fragen, was nach dem Tod kommt. Sie hätten keinen besseren Fachmann haben können, der sie begleitet in ihrem Sterben begleitet, als der Jesus. Der denen war und wird dort hingehen, ist gerade zwischen ihnen. Und wir haben hier einen Mann, der ein Verbrecher ist und uneinsichtig ist und ein Spötter ist und bleibt. Wir haben einen zweiten Verbrecher, der einsichtig ist und der bußwillig wird am Schluss von seinem Leben. Und wir haben die absolute Autorität, Jesus Christus, zu fragen, was kommt nach dem Tod. Hochspannende Situation und es wird spannend sein, zu sehen, was er sagt. Aber zuerst müssen wir die beiden Verbrecher ein bisschen an uns heranlassen. Nicht, weil wir auch Verbrecher wären, wobei vielleicht sind wir es. Und dann ist die Botschaft natürlich auch für dich. Aber einfach am Punkt von unserer Einstellung, weil was für eine Einstellung wählen wir dem Jesus gegenüber? Das ist ganz wichtig. Der eine von denen ist uneinsichtig und bleibt ein Spötter. Bist du vielleicht einer, der einfach sagt, Jesus, ich akzeptiere nicht, wer du bist oder wer du behauptest zu sein? Oder bist du jemand, der sagt, Moment mal, ich glaube, vielleicht bist du der, von dem du behauptest. Und ich lege mein Leben in deine Hand und ich gebe zu, dass auch ich Fehler gemacht habe. Welche Einstellung wählen wir? An diesem Punkt haben wir sehr wohl viel Gemeinsames mit diesen beiden Verbrechern, die links und rechts von Jesus gekreuzigt worden sind. Und es gibt grosse Hoffnung für uns alle an diesem Punkt, weil der Verbrecher, der einsichtig geworden ist, der ist noch wenige Stunden zuvor nicht einsichtig gewesen. Der Matthäus berichtet uns Folgendes. Er sagt, ebenso beschimpften ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Und meine kritischen Kollegen, die sagen, seht ihr, die Bibel widerspricht sich wieder einmal. Ich glaube, da ist etwas völlig anderes los. In diesen Stunden am Kreuz haben die drei noch geredet miteinander, ganz offensichtlich. Und die haben nicht viel können reden, das war eine qualvolle Geschichte. Das ist nicht so das philosophische Nachdenken über das, was eventuell hoffentlich nach dem Tod kommt. Das war bitter ernst gewesen. Aber Jesus hat ihnen scheinbar etwas sagen, das dazu geführt hat, dass einer von diesen beiden in den letzten Stunden, in den letzten Minuten vielleicht, von seinem Leben noch seine Einstellung hat ändern und man könnte so sagen, zum Glauben an ihn gekommen ist. Und das ist Hoffnung für uns alle. Und das ist besonders Hoffnung für uns, wenn wir Menschen lieben, die vielleicht ihr Leben lang einfach nicht haben wollen an den Jesus glauben. Wer weiß, was ein paar wenige Stunden vor ihrem Tod passiert. Es ist interessant, dass wir in der Bibel ganz viel Berichte haben von Leuten, die kurz vor dem Sterben noch eine intensive Gotteserfahrung machen. Die zwei auf jeden Fall. Und einer sagt, jawohl, ich ändere meine Einstellung Jesus Christus gegenüber. Das ist Hoffnung für uns, wenn wir Menschen lieben, die das Leben lang abgewiesen haben. Aber denken wir daran, es hat noch einen anderen Kadett. Da gibt es nicht einen Automatismus. Der andere, der hart geblieben ist, soweit wir das wissen, der hat die gleichen Worte gehört und hat keine Einstellungsänderung vorgenommen in seinem Herz. Es gibt nicht einen Automatismus, aber es gibt reale Hoffnung. Und jetzt schauen wir, was der Jesus dem sagt, der seine Einstellung ändert. Was er am anderen gesagt hat und über etwas gesagt hat, ist uns nicht berichtet. Aber was uns berichtet ist, ist, was er dem sagt, wo bußwillig ist. Und das sind Worte von tiefster Bedeutung, die da kommen. Der im Jenseits war, der Bescheid weiss, was sagt er? Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir. Da gibt es Gewissheit. Nicht deine Gedanken sind wahr gewesen, das ist nicht das, was er sagt, sondern ich, Jesus, die letzte und die absolute Autorität, die Frage, was nach dem Tod kommt und was im Jenseits ist, will ich komme ja von dort. Ich versichere dir, es gibt Gewissheit, sagt er da, Jesus. Das ist so schön da. Er muss nicht unsicher weiterleben, die paar Minuten oder Stunden, die er noch hat. Nein, er darf Gewissheit in sein Herz aufnehmen. Und wenn es etwas gibt und ich dir wünsche, ist, dass durch die Gottesdienstreihe Gewissheit darf in dein Herz hineinkommen. Dass am Schluss du quasi fast wie Jesus hörst, das, was wir da hören, die drei Worte zu dir sagen. Ich versichere dir. Was versichert er? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Im Unterschied zu einer Einstellung, die sagt, nach dem Tod kommt nichts, sagt Jesus da ganz deutlich, der daraus kommt, nach dem Tod kommt sehr wohl etwas. Und es wäre nicht gut, wenn wir so leben würden, als käme nichts nach dem Tod. Es wäre gefährlich, wenn das stimmt, was Jesus da sagt, so zu leben, wie wenn es einfach fertig wäre. Das ist etwas, was wir lernen da und etwas Zweites. Und ich finde das, ich hoffe, ihr spürt die Dramatik. Jesus sagt da zu einem extrem schlechten Mensch, zu einem Verbrecher, sagt er, nach dem Tod kommst du mit mir an einen guten Ort. Jetzt bei diesen Religionen, wo es um Wiedergeburt geht, um Reinkarnation, Andreas Thiel hat das sehr positiv dargestellt im Video. Das ist wie so automatisch, du kommst von der Flechte in die Tierwelt und es geht immer nur rauf. Und du kommst als schlechter Mensch und im nächsten, übernächsten oder nach 10 Leben bist du dann so ein bisschen Mutter Teresa. Es hat nicht so viel von denen rum. Aber Janu, auf jeden Fall, versteht ihr, er hat das beschrieben, wie wenn es ein automatischer Weg aufwärts wäre. Die Religionen, die das vertreten, reden völlig anders. Sie sagen, das nächste Leben, wo du reinkommst, ist bestimmt von dem, wie gut oder wie schlecht du vorher gelebt hast. Ob der Stein als Flechten auf die Welt kommt in der nächsten Existenz oder als noch schlechterer Stein, hängt davon ab, wie gut dass der Stein gelebt hat. So ungefähr. Ich weiss nicht, wie das geht, aber das ist der Gedanke. Es hängt davon ab, wie viel positives Karma du aufbaust und da, was du lebst, bestimmt deine Existenz in der nächsten Wiedergeburt. Und was Jesus da sagt, ist nichts, der stimmt. Ich weiss von Leuten, die in diesen Religionen aufwachsen, die finden das so schlimm, die kommen nicht raus aus dem Gefängnis der Wiedergeburt, wo bestimmt ist von dem, wie gut dass sie leben. Und je schlechter man wird, desto schwieriger wird es gut zu sein, versteht ihr? Das hört fast nie auf. Und Jesus sagt, halt. Wir müssen im nächsten Leben nicht abbüssen, was wir in diesem Leben verbockt haben. Nicht ein ewiges müssen probieren. Was entscheidet, wie es in deinem Leben nach dem Tod weitergeht? Wie gut du gelebt hast? Nein. Die Einstellung, die du wählst, Jesus Christus gegenüber. haben das deutlich gesehen. Jetzt, es ist gut, wenn du ein gutes Leben führst. Sicher. Aber es entscheidet nicht, wie es mit dir nach dem Tod weitergeht. Das entscheidet die Einstellung, die du wählst. Dieser absoluten Autorität gegenüber Jesus Christus. Das ist gute Nachricht. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wo wird er sein? Im Paradies. Wie schnell wird er dort sein? Noch heute. Wo bist du 5 Minuten nach dem Tod? Jesus sagt da einfach noch heute. Und er sagt es. Wenn man manchmal mit Christen redet, dann sagen die, ja, nach dem Tod kommst du in die Ewigkeit, dort ist die Zeit völlig anders und vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht und man kann fast nichts aussagen. Mir fällt es aber einfach auf, dass da Jesus sagt, schau, etwas versichere ich dir, noch heute. Du bist ganz schnell, meinetwegen 5 Minuten, nachdem du stirbst, bist du im Paradies. Du bleibst nicht noch und schwebst da in der Gegend umeinander, bist nicht noch jahrelang da so am gleichen Ort wie die, die noch leben dürfen. Nein, du bist sehr schnell bei mir im Paradies. Wir sehen da das ein bisschen auf einer Zeitachse, das ist ein bisschen frech, so die Ewigkeit auf eine Folie zu pappen, aber wir haben da Gegenwart und da die Ewigkeit und wir haben da die für uns sichtbare Welt dargestellt als Rechteck. Die für uns sichtbare Welt ist alles, was wir sehen können, wahrnehmen mit unserem Sinn, auch durch wissenschaftliche Methoden erforschen. Also das ist quasi alles, was für uns erreichbar ist. Mit allem, was uns zur Verfügung steht. Und wir haben in einer anderen Dimension für uns nicht einfach physisch erreichbar oder wissenschaftlich mess- oder überprüfbares Paradies. Im Griechischen ist das Wort Paradisos. Und wir haben hier den Ort, von dem Jesus hier redet, dass der Verbrecher, der bußwillig war, ankommt 5 Minuten später. Relativ schnell überwindet er den Abstand zwischen den beiden Zonen der Realität, die wir hier dargestellt haben. Das ist eigentlich ein Ort der Erholung. Die Bibel braucht verschiedene Begriffe, um zu beschreiben, was dort ist. Das heisst zum Beispiel, man geht zu den Vätern schlafen, wenn man stirbt. Was machen wir, wenn wir schlafen? Wir erholen uns. Es ist auch schlimm, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Das kennen die einen von uns vielleicht. Oder Jesus nennt es Abrahams Schoß. Der Schoß ist ja eine Art von der Erholung, von der Geborgenheit. Meine Kinder kommen immer noch zum guten Glück mit mir auf dem Schoß sitzen. Das ist auch schön. Das ist Geborgenheit, das ist Erholung, das ist Sicherheit. Der Paulus sagt, das nennt das bei Christus sein, bei Jesus sein. Und der Tom Wright beschreibt das sehr gut in seinem Buch, das ich ausgezeichnet finde, von Hoffnung überrascht. Die Parklandschaft, das ist das Paradies. Die Parklandschaft der Ruhe und der Stille, wo die Toten erfrischt werden. Schön. Während sie den Anbruch des neuen Tages erwarten. Vielleicht gehe ich da ein bisschen zu weit, wenn ich sage, es ist fast wie Ferien. Es ist Erholung. Ist Regeneration, die da stattfindet. Das Leben ist nicht einfach. Wir brauchen ein bisschen von dem. Im Daniel lesen wir, du wirst in der Erde ruhen, doch später, ruhen, merkt ihr, erholen, doch später, am Ende der Zeit, wirst du auferstehen und das himmlische Erbe empfangen. Wir sehen da etwas Wichtiges. Das Paradies ist ein Provisorium. Darum geht das Rechte gerne etwas ganz rechts raus. Das Paradies ist zeitlich begrenzt. Und wir müssen jetzt die anderen Bausteine ein bisschen kennenlernen. Und die gibt es natürlich. Es gibt auch die tragische Seite. Es gibt da, wo die Bibel das Hades, das Totenreich, nennt. Und im Lukas-Evangelium, in dieser Biografie von Lukas über das Leben von Jesus, haben wir eine zweite Geschichte, die nicht vorkommt in den anderen Biografien. Lukas Kapitel 16, das ist die Geschichte von dem reichen Mann und von dem armen Lazarus, wo beide sterben. Und der reiche Mann kommt ins Totenreich, ins Grüne, ins Hades. Und der arme Mann, nicht weil er arm ist und der andere nicht weil er reich ist, sondern es wird einfach beschrieben, sie kommen an die beiden Orte. Und man muss aufpassen, in gewissen Luther-Übersetzungen wird das Wort Hades mit Hölle übersetzt. In der 84er Luther zum Beispiel und in der neuen 2007er ebenfalls. Es gibt andere Versionen, die das anders nennen. Man muss ein bisschen aufpassen. Das Wort, das da im Griechischen steht, ist Hades, also das Totenreich. Das ist nicht die Hülle. Die Hülle kommt dann später. Die Hülle ist im Moment leer. Im Hades hat es Menschen, hat es Personen. Und der reiche Mann, der im Hades landet, leidet dort und sagt, ich will eigentlich über vom Grünen ins Blaue. Ich will die wechseln. Ich merke, ich will nicht da sein. Und er ruft über und sagt, könnte ich nicht überkommen? Und dann, wo es nicht geht, sagt er, könnte wenigstens der arme Lazarus über zu mir kommen? Und die Antwort ist die, außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch da drüben kann niemand zu uns gelangen. Da hat Sachen, da wünschte ich, das wäre anders. Jesus Christus selber erzählt aber das. Der, der rauskommt, der, der dort war und wo die verlässlichste Quelle ist, in Sachen, wie geht es weiter nach dem Tod. Und was wir da sehen, ist, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo man nicht mehr wechseln kann. Es gibt es, jetzt ist es spät. Irgendwann kommt der Punkt. Es gibt nicht ein ewiges, sich eine wiederholte Chance haben. Nein, irgendwann ist fertig. Wir werden dann nächsten Sonntag noch tiefer daran hineingehen. Was ist denn mit denen, die nie von Jesus gehört haben, zum Beispiel? Die Sachen, die wir hier hören, wecken sehr viele Fragen. Aber nehmen wir das mal mit für heute. Irgendwann ist es spät. Und was wir hier mitnehmen, ist auch eine tiefe Ernsthaftigkeit bei diesen ganzen Fragen. Das ist nicht eine Spielerei. Es ist die Frage, wo geht es her, wenn wir sterben? Und ich würde einfach da sagen, tu die Entscheidung, welche Einstellung du Jesus Christus gegenüber wählst, nicht unnötig rauszögern. Wo du die Ewigkeit verbringst, wo du herkommst nach dem Tod, wird nicht entschieden von dem, wie gut du bist, sondern von der Einstellung, die du wählst, Jesus Christus gegenüber. Tu deine Entscheidung nicht zu weit und nicht unnötig zu weit rauszögern. Jetzt, das ist ein Provisorium. Was kommt denn jetzt? Wir haben es angedeutet, gehört beim Daniel, es passieren Sachen, ich tue jetzt das ganz schnell zusammenfassen. Jesus kommt wieder, die Toten stehen auf vom Tod und kommen ein neues Leben über. Dann wird es wieder konkret und physisch so und es kommt ein Gericht. Jetzt, es gibt verschiedene Gerichte. Es gibt das Gericht, wo beurteilt wird, wie ein Leben aussieht ohne Jesus Christus, aber es gibt auch ein Gericht für Menschen, die glauben, wo man anschaut, wie hast du gelebt. Aber das Gericht entscheidet nicht, wo man die Ewigkeit verbringt, sondern da wird das Leben beurteilt. Und mir ist sehr wichtig zu sagen, dass Gericht in der Bibel ein sehr positiver Begriff ist auch. Wenn wir Gericht hören, denken wir immer gerade, oh nein, kann ja nicht wahr sein. Wie kann ein Gott von der Liebe Gericht haben? Der Tom Wright sagt sehr gut, ich zeige euch, was er da sagt zu dem Thema, in einer Welt von systematischer Ungerechtigkeit, Tyrannei, Gewalt, Arroganz und Unterdrückung ist der Gedanke, dass ein Tag kommen könnte, an dem die Bösen mit Nachdruck in die Schranken gewiesen werden und an dem die Armen und Schwachen, den Armen und Schwachen gegeben wird, was ihnen gebührt, die beste Nachricht, die es geben kann. Wenn dir Unrecht da worden ist, nach was sehnst du dich? Nach dem Gerichtssaal, damit endlich die Sache wieder richtig gestellt wird. Du sehnst dich nach dem Gerichtssaal. Das Problem ist, wenn du der bist, der es gemacht hat. Angesichts einer Welt in Rebellion, einer Welt voller Ausbeutung und Bösartigkeit, muss ein guter Gott ein Gott des Gerichts sein. Ich glaube, das stimmt. Gott wäre nicht gut, wenn er nicht auch Rechtsprechung vollziehen würde. Die Generation von meinen Eltern hat sich sehr befasst mit dem Zeitpunkt. Wann passiert das? Wann kommt Jesus wieder? Und das sind alles wichtige Fragen. Was läuft dem voraus? Das ist alles gut. Aber ich glaube, dass da nur ein Teil ist von der Frage. Ihr merkt rein schon von der grafischen Darstellung, dass da sehr viel mehr rum ist. Und wir befassen uns jetzt eher mit dem, was da oberhalb von der Linie dargestellt ist, weil es geht ja dann weiter. Wie geht es weiter? Es gibt eine neue Schöpfung. Es gibt zwei Stellen im Alten Testament, zwei im Neuen Testament, die eindeutig bezeugen, dass Das Ziel von Gott nicht einfach nur alle Seelen der Menschen in den Himmel holen ist, sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde, eine neue Schöpfung. Ich zeige euch eine von diesen Stellen, bekannt aus Offenbarung Kapitel 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Jetzt, wie sieht die Erde aus? Etwa so, wie sie ist. Da gibt es Bäume, Berge, der Sentis, einen Bodensee, es gibt Steine, es gibt Blätter, es gibt eine Umwelt. Warum braucht die Bibel das Wort Erde? Um uns zu verwirren? Ha, es ist denn überhaupt nicht so wie auf der Erde. Sicher gibt es Überraschungen, wenn wir in die Ewigkeit kommen. Aber ich glaube, da wird Gott uns auch eine Sicherheit geben. Es wird ähnlich sein. Vielleicht gibt es dort sogar Seifenkisten, wo man damit rumfräsen kann. Und Barsches. Der Vers geht weiter. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und jetzt achtet auf das, was da steht. Von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und die schönste Aussage der Bibel. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Hauptbewegung in der Bibel ist nicht der Mensch, der zu Gott raufgeht in den Himmel, sondern Gott, der von oben zu uns kommt, in unsere Mitte und bei uns wohnt, in der neuen Schöpfung. Und in dieser neuen Schöpfung, für die einen wird das jetzt eine Enttäuschung sein, aber für viele, glaube ich ehrlicherweise, eine grosse Freude. Wer von euch arbeitet gern? Arbeitet ihr gern? Ihr dürft ehrlich sein. Also beim Arbeiten hat es immer mühsames, gell? Aber wir arbeiten, wer arbeitet gern? Ja, doch einige, oder? Im Himmel werden wir arbeiten. Einfach ohne den Fluch. Wir werden können produktiv sein. Im Himmel wird beschrieben, dass die Völker ihre Schätze ins neue Jerusalem hineinbringen. Was heisst das? Dass es Bewegung gibt. Es gibt Lokationsveränderung. Also man kann von einem Ort zu einem anderen Ort gehen. Da wird es Orte geben, wo ich noch nie war, wo ich noch auskundschaften kann. Im Himmel werden wir nicht alle plötzlich allwissend sein. Die einen denken, wenn wir in den Himmel kommen und in die neue Schöpfung kommen, werden wir alles wissen, wie Gott, weil wir werden ja sein, wie Gott, heisst es irgendwo in der Bibel. Werden wir allwissend? Nein. Wir werden noch vieles nicht wissen. Zum Glück. Dann können wir neue Sachen herausfinden, dann können wir neue Gedanken denken, dann können wir gedanklich und in der Schöpfung auskundschaften, was es da noch alles gibt. Und Gott selber wird in dem Ganzen innen bei weitem das schönste Wesen sein. Wir werden Gott in seiner herrlichen Schönheit ungehüllt dürfen wahrnehmen. Weißt du noch, wie es war, als du dich verliebt hast, das erste Mal? So richtig verliebt? Wisst ihr das noch? Da hast du ja an niemand mehr anders denken als diese Person. Da hast du nur noch aufgehen in dieser Person und staunen und geniessen. Und alles andere ist wie verblasst um dich herum. Weißt du es noch? So wird es sein, aber es wird nie mehr verblassen, das Ganze. Wir werden Gott anschauen und wir werden sagen, leck, wenn ich das gewusst hätte. Niemand Schöneres. Unausforschlich, ewig erkundbare Schönheit. Wunderbar. Und unser Verliebtsein nimmt ja dann irgendwann einmal ab. Dort wird es einfach nur stärker werden. Ich glaube, darum beschreibt die Bibel vor allem Gott, wenn sie von der neuen Schöpfung redet. Aber es wird auch eine Schöpfung sein. Und ich frage mich, ich habe immer wieder gedacht in der Vorbereitung, was, wenn wir Christen würden aufhören, sagen, wir kommen in den Himmel. Weil versteht ihr, ich will nicht in den Himmel. Ich will in die neue Schöpfung. Es wird Menschen geben, die werden noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Die kommen gar nicht in den Himmel. Die kommen gar nicht in das Provisorium. Die werden direkt in die neue Schöpfung kommen. Natürlich will ich in den Himmel. Ihr versteht mich sicher richtig. Aber das Ziel ist nicht der Himmel. Das Ziel ist die neue Schöpfung. Und ich habe mich gefragt, was wäre, wenn ein Eschbacher da mal hören würde? Ich frage mich über nicht, wie sagen, oh, leck, dort gehe ich gerne hin. Ich muss das persönlich ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie für das, was nachher kommt, interessiert, solange ich denke, ich komme einfach in den Himmel, ich bin auf einer Wolke. Genau, was der Eschbacher beschrieben hat, habe ich gedacht, bis ich herausgefunden habe, es gibt eine Schöpfung. Auf die habe ich grosse Lust. Immense Lust. Aber einfach so da, wo der Eschbacher beschreibt, ist das, was die Menschen denken. Nicht zuletzt darum, weil mir Christen immer sagen, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Ich hätte einen Vorschlag. Hören wir auf zu sagen, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Auch wenn es stimmt, es ist ein Provisorium, es ist ein Foyer. Das wirkliche Ziel ist die Neuschöpfung. Ich glaube, da würde ein Eschbacher vielleicht plötzlich anfangen, anders zu denken. Wenn ihr es mithört, dann ladet ihr mich vielleicht ein für ein Interview. Aber da fehlt noch etwas. Es gibt nochmal eine tragische Seite. Die Bibel redet von Gehenna. Und da muss man richtigerweise das Wort Hölle rein tun. Das ist im Moment leer, genauso wie die neue Schöpfung leer ist. Und wieder. Wer sagt uns da? Unsere Wünsche wären anders. Wer sagt uns, dass es das gibt? Das ist die absolute Autorität, Jesus Christus, der dort war und Bescheid weiss. Der C.S. Lewis sagt, es gibt keine Lehre, die ich lieber aus dem Christentum tilgen möchte, als diese. Wenn es nur in meiner Macht läge. Aber sie wird sehr eindeutig durch die Heilige Schrift gestützt und vor allem durch die Worte unseres Herrn Jesus Christus selbst. Der C.S. Lewis hat gewusst, wer Jesus Christus ist. Er ist die verlässliche Informationsquelle zu der Frage, was kommt nachher? Und wenn er so etwas sagt, müssen wir davon ausgehen, das gibt es. Ich werde in der dritten Predigt nur über das reden, was dort ist. Und auch wieder, da ist eine grosse Ernsthaftigkeit drin, aber ich möchte uns auch, ich hoffe, ermutigen mit einer Aussage von Timothy Keller, die er auf seinem Facebook gepostet hat, vor etwa einem Monat, hat er geschrieben, wenn dein Gott nie anderer Meinung ist als du, betest du möglicherweise nur eine idealisierte Version von dir selbst an. Ich glaube, da hat etwas. Wenn es um die Ewigkeit geht, akzeptieren wir andere Meinungen oft sehr schlecht. Weil wir wollen, dass es so ist, wie wir es möchten. Und ich möchte uns herausfordern. Lassen wir eine andere Meinung an uns an, jetzt auch im Rahmen dieser Gottesdienstreihe. Haben wir überprüft, welche Informationsquelle, dass wir gewählt haben als verlässliche Informationsquelle, haben wir die Verlässlichkeit von dieser Quelle überprüft, die wir gewählt haben? Willst du bedenken, dass vielleicht die Bibel, die von Jesus Christus redet, am zuverlässigsten über Jesus Christus redet, wie kein anderes Dokument, dass da vielleicht der Ort sein müsste, wo du liest? Und willst du hören, was Jesus Christus sagt zu diesen Fragen? Da will ich dich herausfordern. Lass du eine andere Meinung an dich haben in diesem Zusammenhang. Da möchte ich dich ermutigen dazu. Selbst wenn du denkst, du kennst die Bibel hinterst und führst, lies die Bibel. Und wenn du da bist und du sagst, ich möchte meine Einstellung wählen heute. Ich weiss nicht, wie lange ich noch leben können. Aber ich will heute meine Einstellung zu Jesus Christus wählen. Dann kannst du das machen. Ich möchte zusammenfassend sagen, was uns die Schrift sagt, ist, es gibt Gewissheit und reale Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, wo nicht durch unsere moralische Leistung bestimmt ist und unsere religiöse Leistung, sondern durch Gnade Gottes. Das ist eine Botschaft von grosser Hoffnung. Und du sagst vielleicht, da will ich. Dann sagt Jesus wieder, die verlässliche Informationsquelle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt und ihr werdet sehen, dass die Liebe Gottes sich durch das Ganze durchzieht. Vielleicht könnt ihr das noch nicht ahnen, aber ihr werdet es sehen. Die Liebe Gottes zieht sich durch das Ganze durch. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, der Jesus Christus, hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, ausnahmslos jeder, nicht zugrunde geht, da ist von Tod dreht, sondern das ewige Leben vielleicht hat, unter Umständen hoffentlich, nein, hat. Und wenn du das möchtest wählen heute, dann kannst du das nachher im Gebet mit mir machen. Und ich bitte die Band, führen zu kommen. Wir hören jetzt ein Lied, es ist ein neues Lied, es ist auf Englisch, aber es hat eine deutsche Übersetzung. Ich habe den Text ausgezeichnet gefunden im Zusammenhang mit dem, was wir gehört haben heute. Und wir werden jetzt einfach auf das Lied hören und in diesem Lied werde ich dann ein Gebet sprechen, wo du dann kannst mitsprechen.
Wherever now or then, death is not my end. I know heaven waits for me. Though the road seems long, I never walk alone. And I've got all I need to sing. I know you love me, I know you found me, I know you saved me, and your grace will never fail me. And while I'm waiting, I'm not waiting, I know heaven lives in me. This is not my own. I know heaven waits for me. Though the night is dark, heaven owns my heart, and I've all I need to see. I know you love me. I know you say. Is all I see, and I will sing like a man with no sickness in my body, like no prison walls can hold me. I will sing like I am free. I know you love me, I know you found me, I know you saved me, and your grace will never fail. While I'm waiting, I'm not waiting, I know heaven lives in me.
Wir beten. Vater im Himmel, danke, dass wir von deiner Liebe singen können. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, die Liebe zu erkennen von dir. Und zwar eine Liebe, die Kugel gut hebt. Und wir wollen dir danken, dass die Zukunft, wo wir herkommen nach dem Tod, nicht bestimmt ist von dem, wie gut dass wir leben oder wie schlecht. Sondern dass es du sehr einfach gemacht hast und du in Wirrwarr von den Stimmen und auch von den Religionen und von den Weltanschauungen und Ansprüchen eine Einfachheit hineingelegt hast für die ganze Menschheit. Dass wir einfach Jesus Christus erkennen als den, den du geschickt hast vom Jenseits in unsere Welt. Und an dem wir uns zuwenden können. Weil wir stehen ja alle auf eine Art vor unserem eigenen Tod. Es ist nur noch die Frage, wann das da der Fall ist. Und so wollen wir jetzt einfach uns ausstrecken nach dir. Und wenn du da bist und du sagst, ich will gern heute festmachen, was meine Einstellung ist, Jesus Christus gegenüber, dann kannst du jetzt einfach mit mir mitbeten. Eine Art fast wie der Mann, der neben Jesus war am Kreuz und einfach zu ihm gekommen ist und ihm sein ganzes Leben Jesus in die Hände gelegt hat. Kannst du innerlich mitbeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist in diese Welt, um uns Menschen zu erlösen und um uns ewiges Leben zu geben. Du willst ja nichts mehr als da. Danke vielmals. Und Jesus Christus, ich habe mehr oder weniger gut gelebt, aber ich habe auch wirklich Mist gebaut. Ich bin schuldig geworden. Ich habe andere Menschen verletzt. Ich bin nicht ein Verbrecher, aber ich bin auch nicht so gut gewesen. Und das tut mir leid. Und was mir vor allem leid tut, ist, dass ich ohne dich gelebt habe. Dass ich bis jetzt letztlich dich abgewiesen habe. Und das soll heute enden. Und ich wähle die Einstellung, dass ich möchte zu dir gehören. Und ich lege dir mein ganzes Leben und mein Sterben und das, was nachher kommt, in deine Hände. Weil bei dir darf ich Gewissheit finden, was passiert, wenn ich stirb. Und wenn du das jetzt betet hast, dann sagt Jesus Christus zu dir ganz einfach, ich versichere dir, wenn du stirbst, darfst du mit mir sein im Paradies. Noch heute oder einfach dann, wenn das passiert. Vater im Himmel, so danke mir dir für deine Güte. Und wir bitten dich, dass du uns tröstest, auch dort, wo wir Fragen haben. Du weißt auch, was das alles in uns Menschen für Fragen weckt, das Zeug zu hören, wo du uns da zumutest. Und wir wollen diese Fragen auch bei dir deponieren für den heutigen Tag. Und ich bitte, dass du uns hilfst, dich zu verstehen. So gut, dass wir dir auch vertrauen können. Amen.
Grace will never